Preis dem Herrn. Wer von euch weiß noch, was wir letzten Sonntag gehört haben? Vom Wunder, Gott, der Wunder tut. Genau. Wir haben gehört über Gott, der Wunder tut. Und ich möchte heute noch ein bisschen weiterfahren mit diesem Thema. Wir haben also gehört letzten Sonntag über unseren Gott, der heute noch Wunder tut. Und hier ein bisschen zur Repetition. Wir haben gesehen oder gehört, dass Jesus sogar Glauben sehen kann. Wie konnte Jesus den Glauben sehen? Wer weiß das noch? Sandra. Genau, indem man ihm vertraut und eben die Handlung, ja, Jesus sah hier die Handlung. Da ist ein lahmer Mensch, der runtergelassen wird zu Jesu Füßen, und zwar nicht einfach so irgendwo, sondern eben, da wurde das Dach abgeräumt. Stell dir vor, ja, man deckt eine Ziegel ab und man lässt einfach irgendjemand runter, weil im Haus kein Platz mehr war. Als Jesus ihren Glauben sah, Jesus heilte diesen Mann und sagte nachher, nimm dein Bett und geh. Und er nahm sein Bett, er rollte sein Bett. Wisst ihr, früher waren die Matratzen nicht so dick wie heute, da konnte man die Matratzen noch zusammenrollen. Also er nahm seine Matratze, rollte sie zusammen und ging. Ja, Jesus tat ein Wunder. Aber was brauchte es für dieses Wunder? Glauben und Vertrauen und Erwartung. Erwartung. Hier sind die Jünger am Werk. Petrus sieht ein bisschen anders aus als sonst, aber naja, er heilt einen Lahmen, und zwar im Tempel. Apostelgeschichte Kapitel 3. Und zwar lesen wir da, oder haben wir gelesen, der Lahme schaute in Erwartung auf Petrus und Johannes. Er erwartete. Was erwartete er? Er erwartete Almosen, aber er erwartete. Petrus sagte, weißt du, Almosen habe ich nicht, Silber und Gold habe ich leider keins, aber was ich habe, das gebe ich. Und das ist noch besser als Silber und Gold. Im Namen Jesus, die Kraft, die Autorität, steh auf und geh. Und er stand auf und ging umher, lobte und pries Gott, und alles Volk war erstaunt. Erwartung. In Erwartung, er war in Erwartung, etwas zu empfangen. Nun, heute Morgen möchte ich da ein bisschen weiterfahren, und zwar mit dem Thema, wie man Lösungen von Gott empfängt. Wie können wir ganz praktisch Lösungen von Gott empfangen? Wenn wir ein Problem haben, brauchen wir eine Lösung. Die ganze Welt schreit nach Lösungen über ihre Probleme. Aber die Frage ist, wie empfangen wir unsere Lösungen über unsere Probleme oder von unseren Problemen oder sagen wir mal Herausforderungen, ja, wie empfangen wir die Lösungen von Gott? Wir haben eine Geschichte im 4. Mose, Kapitel 21, die kennen wir vielleicht. 4. Mose 21, lesen wir doch das mal zusammen. Das ist die Geschichte, wo das Volk Gottes in der Wüste ist. Und sie werden zwar versorgt von Gott, sie bekommen eigentlich so ziemlich alles, was sie brauchen. Und doch fangen sie leider wieder mal an zu murren. 4. Mose Kapitel 21, Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Frage: Kommt das gut, wenn man gegen Gott redet? Zweite Frage: Kommt das gut, wenn man gegen die Pastoren redet? Auch nicht so gut. Kommt es überhaupt gut, wenn man gegen andere Menschen redet? Auch nicht gut. Also, das Volk redet gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in dieser Wüste sterben? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist eigentlich ja. Aber das war nicht die Absicht, der Plan Gottes, sondern Gott wollte sie ins verheißene Land bringen. Und durch die Ungeduld oder durch den Unglauben des Volkes sagte Gott, ihr werdet 40 Jahre in dieser Wüste sein und alle diejenigen, die über 20, glaube ich, waren, werden in dieser Wüste sterben. Die anderen werden reinkommen. Aber sie sind ungeduldig hier. Was ist ihr Problem? Es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Ja. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Das tönt völlig katholisch. Ja? Man rennt zum Priester, bete du für uns. Sie könnten noch selber zum Herrn schreien. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache du eine Schlange und tu sie auf eine Stange und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze oder von Eisen und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen oder bronzenen oder eben eisernen Schlange, so blieb er am Leben. Wisst ihr, das Volk Gottes hatte das Manna vom Himmel und es fing ihnen an zu langweilig werden. Ja, immer nur Manna. Sie wollten mal Brot, sie wollten mal was anderes, sie wollten, na eben. Und in dem Moment, wo sie anfingen zu murren, ungeduldig zu werden, gegen Gott zu reden und gegen Mose zu reden. Was geschah ganz praktisch? Stellt euch den Schirm vor, den ich vor 2 Wochen, glaube ich war das, euch gezeigt habe. Der Schirm, der da vorne aufgespannt war. Was geschah mit dem Volk Gottes? Sie gingen unter dem Schutz weg. Sie liefen vom Schutz davon. Sie kamen aus dem Schutz heraus. Jedes Mal, wenn das Volk Gottes murrte und gegen Gott rebellierte, liefen sie vom Schutz Gottes heraus und wurden prompt vom Feind angegriffen. Der Teufel wartet nur, bis er Gottes Volk angreifen kann und zerstören kann. Er wartet, bis er dem Volk Gottes Schaden zufügen kann. Aber er kann es nicht, solange das Volk Gottes unter dem Schirm, unter dem Schutz des Höchsten ist. Aber sobald sie draußen sind, sobald sie vom Schirm und oder vom Schutz weg sind, da fängt da fängt er an, da hat er das Recht dazu, das Volk Gottes anzugreifen. Und weißt du, das Volk Gottes ist nicht nur Israel, sondern das Volk Gottes bist du und ich. Wir gehören auch zum Volk Gottes. Bei uns ist das heute ist das nichts anderes. Wenn wir anfangen zu murren, wenn wir anfangen ungeduldig oder zu zweifeln oder einfach uns gegen Gott erheben, gegen sein Wort erheben, dann begeben wir uns vom Schutz weg. Und der Teufel hat das Recht, uns anzugreifen. Und genau das geschah. Das Volk Gottes wurde angegriffen von feurigen Schlangen. Wisst ihr, die Schlangen, die kamen nicht plötzlich einfach, die waren plötzlich da. Die Schlangen waren immer da. In der Wüste gibt es Schlangen. Es gibt Skorpione, es gibt die schlimmsten Tierchen, denen man lieber nicht begegnen möchte. Aber die Schlangen konnte nichts tun, solange Gottes Volk unter dem Schutz wandelte. Sie konnten nichts tun. Die Schlangen, die waren da, aber die waren absolute passiv. Sie waren passiv. Aber jetzt, in dem Moment, wo sie vom Schutz wegliefen, da fingen die Schlangen an, aktiv zu werden. Feurige Schlangen, das waren keine Schlangen, die irgendwie gebrannt hätten, nein, aber der Biss war sehr feurig. Ja? Wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, dann spürt er Feuer in seinen Knochen, in seinen Gebeinen drin. Und diese Schlangen, die waren tödlich. Schlangenbiss können tödlich sein, sind gefährlich. In dem Moment natürlich, wie kann es anders sein, oder wie könnte es anders sein, schrie das Volk zum Herrn und sagte, Herr, oder zu Mose, wir haben gesündigt gegen dich und gegen Gott, bitte du den Herrn, dass er uns vergibt. Sie taten Buße und kamen wieder zurück unter den Schutz. Und was geschah? Gott befahl Mose, eine eiserne, bronzene, wie immer das übersetzt wird, Schlange zu machen und sie auf einen großen Pfosten zu tun. Und jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, sollte eben wie hier den Blick auf diese Schlange wenden, damit er am Leben bleibt und nicht sterben würde. Jeder, der seinen Blick auf diese Schlange wendete, blieb am Leben. Und starb nicht. Aber jeder, der von der Schlange gebissen wurde und auf seine Wunden schaute und seine Wunden betrachtete, ach, ich Armer, oh, die Schlange hat mich gebissen, oh, schau mal hier, oh, aber du musst hier hinschauen, aber schau doch mal, das ist viel, das tut weh. Jeder, der seinen Blick auf seine Probleme oder auf sein Problemchen richtete, auf seine Bisswunde, der starb. Der starb. Jeder, der nicht seinen Blick auf diese Schlange richtete, starb. Was sagt uns die Bibel? Jesus selber spricht über diese Schlange. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Jesus Christus hat sich identifiziert mit der Sünde. Er nahm die Sünde und die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Und so musste er trug sie ans Kreuz und er duldete das ganze Gericht den Tod, den wir eigentlich erdulden müssten. Er nahm die Sünde und den Fluch und er heftete es mit sich ans Kreuz. Darum sagt Jesus, wenn wir ihn anschauen, bekommen wir Vergebung und wir bleiben am Leben. Schauen wir aber nicht auf ihn, sondern nur auf uns und auf unsere Probleme, können wir nicht existieren. Wir kommen nicht durch. Darum starb Jesus Christus, weil er für uns zur Sünde wurde. Nun, aufschauen auf Jesus. So wie die Menschen damals auf die Schlange blicken mussten, auf die eherne, auf die eiserne Schlange, sicher, auf die eiserne Schlange blicken mussten, damit sie am Leben blieben, so müssen auch wir aufschauen. Wir müssen aufschauen auf Jesus, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wir müssen ihn betrachten. Warum? Weil wir, solange wir auf unser Problem schauen, keine Lösungen empfangen. Unsere Lösung liegt im Kreuz. Unsere Lösung liegt in Christus, im erhöhten Christus, im auferstandenen Christus. Da liegt unsere Lösung. Nun, es gibt Christen, die leben wie die Hühner. Ja? Nicht, dass sie ihre Ordnung wie Hühner haben, nein, aber sie haben ihren Kopf ständig am Boden und sie sehen nur gerade, was so um sich herum geschieht. Sie haben den Kopf ständig unten und sind ständig mit ihren Problemen beschäftigt. Den ganzen Tag hört man nichts anderes als Wehklagen. Man hört, ach, wie schwer das Leben ist und das funktioniert nicht und das geht auch nicht und wie wird das noch werden? Und jetzt kommt noch die Schweinegrippe und ach Mann, die werde ich auch noch bekommen, denn in unserer Familie und bla bla, all das negative Zeug. Ja? Das sind Christen, die leben wie die Hühner. Ständig nur unten am Boden, haben ihren Kopf irgendwo im Dreck und suchen sich ihre Körnchen raus. Ihr Nest ist am Boden, nicht irgendwo auf der Höhe. Was ist noch ein weiteres Merkmal von sogenannten Hühnerchristen? Ein weiteres Merkmal hier ist folgendes, dieses hier, nämlich der Zaun. Um einen Hühnerhof gibt's einen Zaun. Man kann ja die Hühner nicht einfach so frei herumlaufen lassen, also zäunt man die Hühner ein. Die Hühner haben ihre Bewegungsfreiheit, heute mit dem Tierschutz ein bisschen mehr, früher ein bisschen weniger, aber das ist bei manchen Christen auch so. Die einen haben etwas weitere Freiheit, die andere eine etwas begrenztere Freiheit, aber im Großen und Ganzen leben sie ständig nur in ihren vier Wänden. Hühnerchristen wissen oft gar nicht, dass sie eigentlich zu Adlerchristen berufen sind. Wir wollen keine Hühnerchristen sein. Wir wollen Adlerchristen sein. Weißt du, ein weiteres Merkmal von einem Huhn ist eigentlich, außer dass es noch Eier legt, am Schluss kommt es in die Pfanne oder auf den Grill. Ich habe noch nie einen Adler gesehen auf dem Grill. Den kann man nicht essen. Gut, gewisse Hühner sind so zäh, die kann man auch nicht essen, aber trotzdem, man versucht es ja. Aber ich habe noch nie einen gerupften Adler gesehen, höchstens, wie man so schön sagt, einen Gummiadler, aber das sind dann eben diese zähen Hühner. Ein Adler ist was ganz anderes. Ein Adler schwingt sich empor. Ein Adler lebt in der Luft. Ein Adler fliegt. Hühner haben eine kurze Reichweite zum Fliegen. Hühner, also ich habe noch nie Hühner gesehen, die über mein Haus geflogen sind. Aber ich sehe den Habicht, der über mein Haus fliegt und sonst war, weiß ich was für Vögel, aber Hühner habe ich noch nie gesehen. Wir haben in der Nähe einen Bauernhof und die haben Hühner, aber ja, da hört man höchstens das Gegacker. Das ist alles. Und dann weiß man, jetzt hat wieder ein Huhn ein Ei gelegt. Ja, wir essen gerne die Eier und auch die Hühner. Aber ein Adler, der fliegt. Der fliegt. Und der fliegt nicht knapp einen Meter über den Boden. Der fliegt sehr, sehr hoch. Wir sind berufen, als Adler zu fliegen. Wir sind berufen, Adlerchristen zu sein. Die ganze Mentalität eines Adlers zu haben. Nicht in den Problemen herumgusle. Ja? Oder wie sagt man, herumstochern, sondern sich zu erheben und einen Blick zu haben von oben. Und genauso wie sich ein Adler erhebt, in die Lüfte erhebt, so sollen wir auch unsere Augen erheben, nicht nur was auf unser Problem, eben im Gegenteil, erheben auf Gott, auf Jesus Christus, auf unseren Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sollen uns, unsere Augen auf Jesus richten, sagt uns die Bibel. Wir sollen auffahren und nicht da unten am Boden rumspielen die ganze Zeit. Das Nest eines Adlers ist auch nicht unten im Hühnerhof, sondern es ist oben irgendwo auf den Felsen, in den Bergen. Er wohnt nicht auf dem Boden. Er wohnt oben in den Bergen oder eben einfach erhöht. Unsere Wohnung, sagt die Bibel, ist eigentlich der Thron Gottes. Ja? Wir leben mit Gott. Wir wohnen da, wo Gott ist. Warum ist es enorm wichtig, worauf wir schauen? Ganz einfach. Was wir betrachten, beeinflusst uns oder unser Leben. Da, wo wir unsere Augen darauf richten, das beeinflusst unser Leben. Je länger ich etwas betrachte, desto mehr werde ich zu dem, was ich betrachte. Das kann im Positiven, aber auch im Negativen so sein. Je länger ich das Problem betrachte, desto problematischer wird es. Je länger ich die Lösung betrachte, desto einfacher wird es. Wenn ich meine Augen richte auf Jesus Christus, auf sein Wort, dann werde ich innerlich gelöst. Ich werde so wie er. Ich fange an zu reden wie er. Wenn ich nur auf meine Probleme schaue, auf meine Umstände, dann habe ich keine klare Sicht mehr. Weißt du, die Umstände, die Probleme, die sind unten. Die sind unten. Ich weiß nicht, wie kurzsichtig ein Huhn ist, aber Adler haben scharfe Augen. Die sehen ihre Beute von weit oben und schießen runter wie ein Pfeil. Hühner sehen ihre Beute 2-3 Zentimeter ungefähr und schießen ihren Schnabel dann auf das Körnchen oder auf das Würmchen. Ein bisschen anders. Wir sollen die Dinge des Lebens aus Gottes Perspektive betrachten. Adlerchristen schweben in den Lüften. Adlerchristen sehen oder betrachten ihre Probleme, ihre Umstände, wo immer sie drinstehen, aus der Perspektive Gottes. Ja, die Astronauten, wenn sie draußen sind oder als sie auf dem Mond landeten und zur Erde zurückschauten, da sahen sie ihr Häuschen nicht mehr. Sie sahen auch keine Stadt. Sie sahen keine Probleme da unten. Aber die Erde ist voller Probleme. Aber sie sahen kein Problemchen mehr. Sie sahen nur eine schöne Erde. Ja. Und genau so sollen wir eigentlich unsere Probleme betrachten, von der Sicht Gottes aus. Aber das können wir nur, indem wir unsere Augen erheben und auf Jesus schauen. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir unsere Probleme aus seiner Sicht betrachten.